Super 8, das Kinomagazin.
Übermorgen, am 7. April, wird einer der vielleicht größten lebenden amerikanischen Regisseure runden Geburtstag feiern, nämlich seinen 75. Die Rede ist von Francis Ford Coppola, der mit Filmen wie Der Pate und Apocalypse Now es mal eben auf kürzestem Weg in den Kino-Olymp geschafft hat. Dort verharrt er bis heute, auch wenn er nicht mehr sehr, sehr viele Filme gedreht hat in den letzten Jahren und die auch gar nicht mehr so sehr an den ganz großen Ruhm seiner frühen Werke anknüpfen konnten. Wir wollen ihn trotzdem ausführlich würdigen zum 75. Geburtstag im Gespräch mit Patrick Wilinski. Hallo Patrick nochmal.
Hallo Andreas.
Erinnerst du dich an deinen ersten Francis Ford Coppola-Film?
Ich mutmaße, dass ich im Alter von 14, 15 im Fernsehen den Regenmacher gesehen habe nach John Grisham, was ja ein sehr untypischer Francis Ford Coppola ist. Ein Anwaltsfilm, wie natürlich alle John Grisham-Novellen Anwaltsfilme sind. Überhaupt habe ich ganz komische Filme zunächst von ihm gesehen, bevor ich mich da so seinen großen Werken näherte. Aber doch, der Regenmacher und dann war es, glaube ich, ein sehr schräger Film, nämlich Peggy Sue hat geheiratet von 86, meinem Geburtsjahr. Also ich glaube, das waren die ersten beiden.
Ich glaube, ich habe Dracula tatsächlich als erstes gesehen. Schön. Der kam, glaube ich, irgendwie 93 in die Kinos, wenn mich nicht alles täuscht, 93 oder 94. Und auch den habe ich als irgendwie sehr anders in Erinnerung, sehr surreal. Der war damals irgendwie, war die ganze Bravo voll mit Postern und so weiter, war Luna Ryder irgendwie im großen Format. Und trotzdem hat man damals natürlich nicht an Francis Ford Coppola irgendwie als großen Regisseur gedacht, sondern nur an diese Pop-Variante von Dracula, die er da präsentiert hat. Ich habe ihn auch erst wesentlich später eigentlich als den großen Regisseur wahrgenommen, dann natürlich, als man zum ersten Mal den Paten gesehen hat und Apocalypse Now gesehen hat. Ist es für dich auch so, dass du sagst, da zerfällt das Werk eines Regisseurs so ein bisschen in die beiden ganz großen Meisterwerke und den anderen Sachen, die er noch dazu gemacht hat?
Ja, das stimmt schon so. Wenn man so die Rezeption allgemein betrachtet, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, sein Werk besteht so aus drei Teilen. Also die Zeit vor dem ersten Teil des Paten, als er da der Schüler an der UCLA war. Er gehört ja zu der Generation der ersten Regisseure in Amerika, die wirklich ausgebildet worden sind an einer Regieschule. Das gab es ja vor den 60er Jahren gar nicht, ne? Das hat ja erst alles das New Hollywood etabliert. Weggefährten von ihm sind George Lucas, Steven Spielberg und so weiter. Und also wenn man sich so die ersten Filme ansieht von ihm, die hat er ja auch noch in dem Universum von Roger Corman gedreht, ja, dieser Trash-Regisseur, der Gott des B-Movies aus Amerika, The Terror zum Beispiel, Nackt im Wilden Westen, da hörst du schon an den deutschen Titeln, in welche Richtung das ging. Und es war eher Pech, wie er den Paten ranbekam. Das Studio Paramount wollte den Paten verfilmen, einen Schundroman, den keiner mochte. Die Kritiker waren sich einig. Das einzige Gute an dem Buch ist, dass es relativ erfolgreich beim Publikum ist. Und sie wollten einen Regisseur haben, der italienische Wurzeln hatte, das verfilmt. Und eigentlich wollte er das nicht vertreiben. Coppola wollte gar nicht Regisseur werden vom Paten. Hat seinem Vater gesagt, du, die wollen, dass ich diesen Dreck verfilme. Ich will lieber irgendwelche Aquarelle malen und will mich auf anderes konzentrieren. Und der Vater meinte, du, nimm doch das Geld und mach dein Ding draus. Und er hat es draus gemacht. Und dann begann wirklich eine Phase, wo er sich zu einer Art Diktator aufgeschwungen ist. Denn ich glaube, dieser Erfolg mit dem Paten und der damit einhergehende Oscar-Regen haben ihn ja erst dazu verleitet, sein vielleicht wahnwitzigstes, verrücktestes Projekt, vielleicht sogar das verrückteste Projekt der Filmgeschichte, nämlich Apocalypse Now zu drehen. Und die Legende der Entstehung dieses Films, Apocalypse Now, ist ja ein Film für sich geworden, auch wiederum mit dem Oscar prämiert. Also es zerfällt schon so und in den 90ern, hast du recht, meandert das vor sich hin und jetzt ist er in einer, wie ich finde, interessanten Phase, aber er selbst hat, glaube ich, keine Lust mehr auf das Ganze und seine Filme kommen auch nicht mehr so gut beim Publikum an.
Ja, man hat sogar manchmal tatsächlich das Gefühl, es hätte ihm auch gar nicht geschadet, wenn er einfach gesagt hätte, Leute, ich habe den Paten gemacht, ich habe Apocalypse Now gemacht, ich muss jetzt eigentlich gar nicht weiter Filme drehen. Der hat ja Maßstäbe gesetzt in beiden Genres, sowohl was den Mafia-Film angeht, eben als auch was den Vietnam-Film angeht, wo man sagen könnte, mit diesen Filmen ist sehr, sehr vieles gesagt gewesen, was man filmisch überhaupt über dieses Metier sagt. Kann. Und viele, die sich danach an ähnlichen inhaltlichen Sachen versucht haben, haben sich gewaltig daran verhoben, indem sie immer wieder versucht haben, sich daran zu messen oder sich in ein Verhältnis irgendwie zum Paten zu setzen. Wer das macht, hat ja im Prinzip eigentlich schon von Anfang an verloren. Wobei ich auch da sagen würde, da ist im Prinzip der Bruch in seiner Karriere, ist eigentlich in dieser Trilogie ja auch schon spürbar, wenn man ehrlich ist. Also die ersten beiden Teile, auf die würde ich nie etwas kommen lassen, die stehen ja irgendwie sozusagen außen vor, sind unantastbar. Für mich sogar einer der wenigen Trilogien, wo ich sagen würde, dass der zweite Teil irgendwie wesentlich besser noch geworden ist als der erste. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber dann kommt eben mit dem Abstand von, ich glaube, fast 15 Jahren oder so, die ja dann nochmal hinten dran dann den dritten Teil gesetzt hat, eigentlich um die Geschichte dann vollständig zu erzählen. Und schon da ist ihm eigentlich das Erzählerische doch so ein bisschen aus den Händen geglitten, oder?
Ja, das ist wahr. Ich glaube, die Trilogie des Paten ist so ein singuläres Meisterstück. Ich glaube, da ist irgendetwas mit dem Ding Trilogie. Also ich habe das Gefühl, dass Regisseure, die was aus sich halten, alle irgendwie eine Trilogie präsentieren müssen. Das verkauft sich dann auch irgendwie gut. Ja, Teil 1 und Teil 2 des Paten, das ist so eine Gretchenfrage wie zum Beispiel, magst du eher Charlie Chaplin oder der Buster Keaton? Ich glaube, ich bin eher für den ersten Teil, auch wenn ich die Patenteile erst spät, sehr spät zugegebenermaßen gesehen habe. Ich finde, der zweite ist dramaturgisch wesentlich reichhaltiger, dann merkt man, dass er auch selbstbewusster ist als Regisseur. Beim ersten ist er zurückhaltender, was die Dramaturgie angeht, ist aber Bilder gewaltiger. Also mir hat das viel, viel, viel formbewusster gefallen beim Paten. Aber ich meine, Coppola, also jenseits des Paten, gefällt mir auch schon sehr. Und ich will da vielleicht mal eine Lanze brechen für einen Film, den ich heute als ja, nahezu vollkommenes Meisterwerk erachte von 1974. Kurz bevor er den zweiten Paten gedreht hat, hat er sich mit Gene Hackman zusammengesetzt und hat Der Dialog gedreht. Mhm. The Conversation. Mhm. Ein Film, der diese globale Abhörangst, in der wir heute sehr bewusst leben, vorwegnimmt. Ich will nicht sagen, er hat die NSA-Affäre vorweggenommen, da würde man den Film wahrscheinlich überfrachten. Aber es geht da um Gene Hackman, der ein Spion ist, der Leute abhört und irgendwann meint, irgendwas gehört zu haben, was eine große Verschwörung mit sich zieht. Und dieser Film ist ins Vergessen geraten, obwohl er ja die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Und wenn man ihn heute sieht, hat er was sehr Frisches. Und ich finde, das zeichnet viele Filme aus, auch vergessene Filme, wenn sie heute uns etwas von unserer Zeit heute erzählen, nicht von der Zeit damals. Und das ist so ein Film. Übrigens, wenn ich so ein Nice-to-Know-Fakt noch loswerden könnte, Francis Ford Coppola gehört zu den Filmregisseuren, die Goldene Palme in Cannes zweimal gewonnen haben. Mhm. Das eine Mal für Der Dialog, das andere Mal für Apocalypse Now. Damals übrigens zusammen mit Volker Schlöndorff für die Blechtrommel. Und ich glaube, es ist aus der Frage, welcher Film das Jahrhundert überdauert hat. Ne?
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Und bei Apocalypse Now ist es eben auch so, der kam ja dann um 2000 herum nochmal tatsächlich in der Redux-Fassung, so hieß es damals, in die Kinos nochmal um eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie verlängert, diese lange Bootsfahrt am Ende durch den Dschungel, bis man dann tatsächlich irgendwie dann am Ende mal bei Marlon Brando angekommen ist. Aber ich finde, der Film, der strotzte so sehr vor einer eigenen Energie und vor einer eigenen Idee und vor einer eigenen Kraft, nämlich diesen Krieg auf so eine selbstzerstörerische Art und Weise darzustellen, ihn so sehr auch als ein vor sich hin wabern innerhalb des Dschungels dort zu zeigen. Er hat sich dort so viel getraut auch mit diesem Film und so viel Mut bewiesen, einfach auch vieles anders zu machen, allein wenn ich an den Einsatz der Musik denke in dem Film. Das ist alles etwas, wo ich immer wieder denke, warum hat er das danach nicht auch nochmal probiert? War da die Energie tatsächlich aufgebraucht? Weil du hast natürlich recht, es gibt kleine Filme, die es sich durchaus lohnt, irgendwie wieder zu entdecken in seinem Oeuvre. Aber dass keiner davon mehr so ein richtig großer Durchbruch war, das liegt sicherlich jetzt nicht nur an der Ignoranz des Kinopublikums und an den Kritikern, die es dann immer wieder nur an den beiden großartigen Filmen gemessen haben, sondern doch auch schon ein bisschen daran, dass er diesen Elan oder diese große Energie in sich drinne irgendwie so ein bisschen verschossen hatte.
Ich muss ja schon sagen, Energie, ja, aber Apocalypse Now ist in sich ein so singuläres Filmunternehmen gewesen, dass es in der Form vor und nachher noch so nicht gab. Denn Coppola hat ja bei der Besetzung schon enorme Rückschläge erlitten. Wer da alles den Brando-Part spielen sollte, wer da alles rausgegangen ist und wieder drin war, von Jack Nicholson über wie sie alle heißen. Also und dann noch die Dreharbeiten im Dschungel. Francis Ford Coppola hat ja begriffen, dass der Regisseur und Produzent gleichzeitig, der das Geld in der Hand hat, der wahre Diktator der Demokratie ist, weil er konnte sich alles erlauben. Der hat ja den Diktator Marco in den Philippinen bestochen, damit er sich seine Hubschrauber ausleihen kann. Also der hat quasi ein Regime bezahlt. Also so verrückt könnte heute keiner mehr sein. Und ich glaube schon, dass da Energie draußen war. Und vielleicht spielt er jetzt eher in kleinen Formen. Ich muss sagen, vielleicht auf die letzten zwei Filme von ihm zurückzukommen, Twixt und Tetro. Das eine schwarz-weiße Vampir-Fantasie und auch Tetro, vielleicht sogar Jugend ohne Jugend, die jetzt keine Meisterwerke sind, aber die beweisen doch einen gewissen Formwillen, eine gewisse Spielart, dass sie jetzt nicht mehr zum großen Meisterwerk beitragen. Wobei ich sage dir, Andreas, ich glaube, wir sind auch undankbar, Publikum und Kritiker, wenn wir so eine Dinger sehen wie Der Pate und Apocalypse Now, wo wir mehr, 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 wir sind ja wie Junkies. Und dann muss man ihm noch zugestehen, vielleicht war einfach jetzt nicht noch mehr drin, aber vielleicht gibt's nicht noch mehr Vielleicht baut er jetzt an den Ecken und Kanten sein Haus, das er sich aufgebaut hat auf diesen drei großen Filmen. Und vielleicht müssten wir ihm einfach mal Respekt zollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen weg. Und ich habe das Gefühl, wenn ich noch eins sagen darf, dass er in der letzten Zeit sehr traurig geworden ist und auch immer übers Kino flucht und dass das jetzt alles vor die Hunde geht und irgendwie sieht man die Filme aus den 70ern auf kleinen Bildschirmen und diese Kraft und diese Energie, die er hatte, also Technik auch nach vorne schieben wollte, das gibt's jetzt irgendwie nicht mehr.
Ja, ich meine, da hat er natürlich auch nicht Unrecht und die Undankbarkeit, wir haben es ja am Anfang auch schon selber relativiert. Ich meine, wir reden hier aus Ehren seines 75. Geburtstages, das soll natürlich auch so sein und dann steht natürlich als erstes immer auch die Würdigung, dass er tatsächlich es überhaupt geschafft hat, solche Meisterwerke zu inszenieren, wie Der Pate und Apocalypse Now. Es ist natürlich reichlich überheblich zu sagen, warum hat er nicht noch 4 oder 5 andere Filme von dieser Qualität gedreht. Aber wer weiß, vielleicht arbeitet er ja auch nochmal an einem etwas größeren Werk. Ich meine, auch mit 75, die Chance bleibt ja unbenommen, dass er tatsächlich auch sagt, ich gehe da nochmal wieder in die Vollen und versuche nochmal mehr irgendwie zu machen, als das, was irgendwie bei den letzten Filmen der Fall gewesen ist. Wer weiß.
Naja, und sein, ja, wobei, eins will ich noch sagen, vielleicht ist sein schönstes Meisterwerk seine Tochter Sofia Coppola, die in seine Fußstapfen getreten ist und die er ja als Produzent unterstützt und vielleicht ist das ja sein großes Meisterwerk.
Vielen Dank, Patrick Wilinski, zum 75. Geburtstag von Francis Ford Coppola. Übermorgen, am 7. April, wird er 75 Jahre alt. Vielen Dank, Patrick.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.